Die Märkte verlaufen in den letzten Tagen dann doch verhältnismäßig ruhig. Die Fed hat in der Vergangenheit entschieden, ja, in der letzten Woche, und das muss erstmal verarbeitet werden. Eigentlich läuft bislang alles nach Plan, und ob es auch so bleibt, der Frage werden wir jetzt nachgehen. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Dahl, ich begrüße Sie ganz herzlich weiterhin aus Bangkok. Ich bin viel hier in meinem Hotelzimmer, man soll es sich für möglich halten, aber irgendwo muss ja die Zeit herkommen, die ich dann nachher, wenn ich auf der IFTA-Konferenz in der kommenden Woche bin und im Anschluss, wenn ich China bereise, dann entsprechend halt auch für Erkundung, Sightseeing und natürlich auch Meetings dann auch brauche. Also arbeite ich ein bisschen vor und auch ein bisschen nach, wenn ich mal ein paar Sachen oder ein bisschen frei nehme. Und das mache ich alles dann gerne kompakt, so wie hier jetzt in Bangkok. Ich kenne mich schon ganz gut aus, ich muss nicht mehr überall hingehen. Und ich habe natürlich so meine Ecken und Punkte, die ich dann eben auch immer wieder besuche und wo ich das Leben halt auch genieße und auch Bangkok genieße logischerweise und natürlich auch die ganze Gastronomie, das ganze Essen, Streetfood und. Aber der Schwerpunkt meiner Zeit findet dann doch am Schreibtisch statt. Also Sie sehen es, ja, ich reise viel und ich bin eigentlich permanent unterwegs, aber ich ändere eigentlich nur meinen Standort, aber nicht mein Leben. Ja, das mal so dazu. Und viel mehr gibt es auch nicht zu berichten. In der kommenden Woche bin ich dann auf der IFTA-Konferenz. Es geht dann am Freitag los. Ich werde schon ein bisschen eher anreisen, dann nach Hainan, nach China. Und dann werde ich auch wieder ein paar Videos zeigen. Dann erlebe ich auch wieder ein bisschen mehr. Und dann kann ich mal ein paar Punkte wiederum mit Ihnen teilen. Ja, also lassen wir uns unter dem Aspekt nicht lange weiter darauf eingehen, sondern in die Zahlen gehen der aktuellen und auch der kommenden Woche. Und dann gehen wir direkt auch in die Charts, weil ich Ihnen da noch ein bisschen mehr mitgebracht habe als sonst, weil sich da gerade was Interessantes tut. Also, was machen die Zahlen? Im Endeffekt, es ist alles mehr oder weniger beim Alten. Wir sehen, wenn wir die Einkaufsmanager-Indizes Deutschland, USA uns anschauen, ähnliches Bild, auch wenn Deutschland etwas zurückfällt gegenüber der USA, wenn es ums verarbeitende Gewerbe geht. Dienstleistungen sind eigentlich positiv, immer noch relativ positiv in Deutschland, auch wenn es da auch zurückfällt, deutlich positiver allerdings dann in den USA. Gut, USA und Dienstleistungen ist ja eh so ein Thema, das schon mal ein bisschen stärker war. Und die Faustregel gilt halt immer hier, über 50 eher wachsend, unter 50 eher nicht wachsend, also schrumpfend. Und das gibt sich letztendlich für beide Regionen dann nicht wirklich viel. Denn der Geschäftsklimaindex, der IFO, ist etwas negativer ausgefallen als in den Erwartungen, auch als im Vormonat. Da darf man natürlich immer wieder drauf schauen, aber ich will das nicht zu sehr vertiefen. Sie wissen ja selber, wenn Sie so ein bisschen mit der Wirtschaft in Deutschland beschäftigen, wo soll es herkommen aktuell? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch ein bisschen weiter erstmal runtergeht, bis dann vielleicht dann doch endlich mal wieder Licht am Ende des Tunnels da ist. In den USA Verkäufe neuer Häuser dann am Mittwoch, also gestern dann dementsprechend, auch jetzt nicht wirklich so für uns der entscheidende Moment, hat auch jetzt nicht wirklich den Dollar groß beflügelt oder beeinflusst. Wie gesagt, da läuft alles entsprechend im Rahmen. Heute wird es wiederum interessanter am Donnerstag. Es kommt das Bruttoinlandsprodukt für die USA raus, für das zweite Quartal. Man erwartet einen Sprung von 1,4% auf 3,0%, was offen gesagt schon ein recht großer Sprung ist. Ja, ist ja mehr als eine Verdopplung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch hinkommt, zumindest in den Bereich. Und das wäre natürlich einmal, denke ich, sicherlich interessant für die Indizes. Und da muss man natürlich aber auch die Frage stellen, könnte dann die Gefahr halt bestehen, dass die Wirtschaft heiß läuft, vielleicht zu schnell zu heiß läuft und die Fed dann vielleicht sogar sagen könnte, nee, jetzt mit den Zinssenkungen machen wir erstmal nicht weiter, wir machen erstmal eine Pause und warten mal ab, nicht, dass wir hier irgendwie das Ganze nochmal überhitzen. Das muss man dann immer mit berücksichtigen, mal schauen also, was der Markt dann nachher daraus macht. Und am Freitag geht es in die Arbeitslosenquote aus Deutschland und in die Preisindex, also Inflationsrate, PCI-Kernrate für die USA. Man darf bei beiden gespannt sein. Arbeitslosenquote in Deutschland 6,0%, sollte sich auch in dem ganzen Bereich weiter bewegen aus meiner Sicht. Und bei der Inflationsrate gehe ich mal davon aus, dass wir uns idealerweise ein bisschen weiter an die 2 ran nähern. Das wäre dann wiederum das Signal für die Fed, dann doch etwas großzügiger wiederum zu sein, was die nächste Zinssenkung angeht. Und so sehen Sie, dass im Endeffekt diese Zahlen ja auch immer gegeneinander abgewogen werden und miteinander verglichen werden. Und der Markt sich dann daraus irgendwie seinen Reim machen muss. Damit gehen wir in die kommende Woche. Was erwartet uns hier? Wir schauen mal kurz nach England, Great Britain. Das Bruttoinlandsprodukt kommt hier rein. Auch nicht wirklich berauschend 0,9. Ja, da ist natürlich die USA, wenn es tatsächlich so weit kommt, weit vorne. Wir schauen auf den Verbraucherpreisindex am Montag für Deutschland, 1,9%. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns in dem Bereich einigermaßen stabilisieren, ob das jetzt 1,9, 2,0 oder 1,8 sind, das sei mal dahingestellt. Aber so in dem Dreh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich da wiederfindet. Und dann am Dienstag geht es nochmal in die Einkaufsmanager-Indizes Deutschland und den USA, mal mit denselben Aussagen dann auch dazu. Und der Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate für die Eurozone. Hier geht dann der Blick selbstverständlich auf die EZB und die Frage, was bedeutet das dann für den Euro? Und ich kann mir auch hier vorstellen, dass die Erwartungshaltung dann eher dahin geht, dass man über weitere Zinssenkungen dann spekuliert und was den Euro im Endeffekt mehr belasten als stärken dürfte. Und dementsprechend darf man das Ganze eben auch mal weiter gespannt beobachten. Ja, die Woche geht ein bisschen weiter. Da geht es nochmal in die Einkaufsmanager-Indizes am Donnerstag. Und am Freitag haben wir dann die beliebten Non-Farm-Payrolls, die traditionell immer mal so ein bisschen Bewegung in die Märkte reinbringen, Volatilität. Wobei an der Volatilität im Grundsatz mangelt es ja momentan nicht. Und von daher ist das vielleicht willkommen, vielleicht aber auch Normal Business, je nachdem, wie die Tage bis dahin gelaufen sind. Ja, damit können wir uns aus den Zahlen verabschieden. Wir werfen nochmal einen schnellen Blick auf das FedWatch-Tool und gehen dann direkt in die Charts rein. Ja, das FedWatch-Tool überrascht mit 4,25 auf 5,5. Ja, also nochmal der Erwartungshaltung, dass es nochmal einen satten Zinsschritt gibt von 0,5%. Das sagen 62,2% der befragten Teilnehmer, Marktteilnehmer. Und das ist offen gesagt schon, ich will nicht sagen, eine unverschämte Forderung. Aber es wäre natürlich ein gewaltiger Schritt, dass man innerhalb von zwei Zinssenkungen sich direkt um 1 Prozentpunkt nach unten bewegt. Das ist ein ordentlicher Move, wenn es denn so weit kommt. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde es immer ganz spannend, drauf zu schauen, um einfach mal so abzuleiten, wo eigentlich die Bewegung dann herkommt für den Dollar, gegen den Dollar und natürlich auch mit den damit verbundenen Währungspaaren. Und im Endeffekt sollte man jetzt meinen, dass der Dollar deutlich unter die Räder kommt, weil man natürlich diese Erwartungshaltung erstmal einpreisen muss. Und dann schauen wir gleich mal in die Charts und stellen fest, dass der Dollar sich eigentlich relativ stabil hält auf niedrigem Niveau, nämlich bei 104,5, sowas in dem Dreh, also knapp schon einmal unter die 100 Dollar kommt im Dollarindex, aber im Großen und Ganzen sich erstmal stabilisiert, aktuell in der laufenden Woche sogar so ein bisschen positiver ist und aus dem überverkauften Bereich idealerweise auch mal wieder ein bisschen rauskommt. Ich meine, der Rutsch hier ist offensichtlich. Und die Erwartungshaltung ist ja im Endeffekt erstmal gewesen, dass wir jetzt wieder ein bisschen hochlaufen. Das ist durchaus möglich, deshalb kann ich hier jetzt nicht unbedingt was Neues ergänzen. Wir liegen auf der 200-Wochen-Linie, wir liegen gut unterstützt und wir sehen im Endeffekt hier, dass der Markt sich oder der Dollar so einigermaßen stabilisiert. Die Chance besteht, weiter nach oben zu laufen und da fällt erstmal der Bereich von 102 Dollar auf. Da ist so der erste kleinere Widerstand dann so zu sehen und ich kann mir vorstellen, dass der Markt das dann eben auch nutzt, um mal so durchzuatmen und natürlich auch das Ganze neu zu bewerten, denn man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man mit einem 0,5% rechnet, dann ist die Frage, ob der Dollar es tatsächlich wieder bis nach oben schaffen kann. Das müsste dann nämlich bedeuten, dass alle anderen damit verbundenen Währungspaare aus dem Dollarindex oder alle Währungen vielmehr ähnlich an der Zinsschraube drehen wie die Fed, dann würde sich das natürlich wieder normalisieren und stabilisieren, halt auf einem anderen Niveau. Aber im Großen und Ganzen wäre man dann ja wieder bei den alten Spreads zwischen den einzelnen Zinsen. Und ich kann mir vorstellen, dass man das anfängt so langsam einzupreisen und damit eben einfach dieser Rutsch für den Dollar momentan einfach gar nicht mehr so groß ist. Sollte jetzt hier tatsächlich aus dieser Kerze, aus diesem Spinning Top, das wir haben, das Ganze nach unten abverkauft werden, dann ist relativ greifbar, dass wir auf die 99,20 fallen und die Möglichkeit besteht, dass wir sogar auch darunter dippen. Die Frage ist, ob man dann nicht wieder hochkauft und das Ganze als Fehlausbruch dann endet. Das muss man entsprechend beobachten. Ja, beides ist möglich, wobei der Favorit eher jetzt nochmal die Aufwärtsbewegung in die 102 Dollar ist. Damit gehen wir zum Euro, zum US-Dollar und der Euro Ja, ist entsprechend, wie der Dollar jetzt auf seine Stärke gewinnt, halt verliert der Euro etwas. Und auch hier muss man eben einfach sagen, technisch, wir sind am Widerstandsbereich und eher am unteren Bereich, hier bei rund 1,12. Und bei 1,1275, 80 findet sich dann der nächste. Dann haben wir auch das letzte wirkliche größere Hoch vom Juli 23. Da sind wir nahe dran. Und es mag vielleicht sein, dass wir nochmal da hochhüpfen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier schön hält. Und man selbst, wenn man darüber läuft, dann von dort aus eher eine Short-Position favorisieren könnte, als dass man dann sagt, ich gehe long. An der Stelle, die Idee vom letzten Mal war ja, dass wir uns eher nach unten bewegen, in kleineren Schwüngen vielleicht. Und es sind so auf dem Bereich bei 1,950, 1,900, sowas in dem Dreh. Ja, Sie sehen es, da kann man so ein bisschen hier mit der Linie spielen. Ja, guck mal, je nachdem, 1,09, 30, 40. Ja, also da kann man entsprechend mal schauen, ob der Euro sich dann von dort aus wieder stabilisiert. Momentan sieht es eher danach aus, dass wir uns hier so langsam nach unten bewegen. Wir haben auch hier, ähnlich wie im Dollarindex, so einen momentan zumindest einen Spinning Top. Aber man darf nicht vergessen, Donnerstagmorgen 4 Uhr, ja, deutscher Zeit oder europäischer Zeit. Und dementsprechend ist die Woche natürlich noch lange nicht vorbei. Da kann auch einiges kommen, aber momentan haben wir halt entsprechend den Spinning Top zusammen mit einem Doppeltop am unteren Bereich am unteren Bereich einer Widerstandszone. Und damit ist eher der Favorit, dass es nach unten geht. Und erstes Ziel wäre hier 1,10, 30, 40, 50 oder 1,10 glatt. Mit der Option, dass es dann nochmal einen guten Rutsch runtergeht, 1,59 roundabout. Ja, so in dem Dreh. Das kann ich mir am ehesten vorstellen. Aber ja, da so ein Spinning Top ja gerne in beide Richtungen aufgelöst werden kann, ja, definitionsgemäß, kann man sich auch überlegen, 1,12, 80 darüber, vielleicht 1,13 nochmal anzukitzeln, um dann von dort aus entsprechend wieder zurückzulaufen. Und dann hätte man hier idealerweise sowas wie ein Shooting Star, ja, wo man dann einfach entsprechend aus meiner Sicht jedenfalls nach der Expander-Strategie folgend zum Beispiel hier über einen Short Trade nachdenken könnte, wenn es denn so weit kommt. Ansonsten wäre ich hier mit den Trades eher vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir jetzt viel Bewegungsstrecke haben. Ja, dementsprechend ist man eher im kurzfristigen Bereich mit ja, besseren Chance-Risiko-Verhältnissen gesegnet, als wenn man dann wirklich so über den Tageschart, Sie sehen, wie es das hier staut, oder gar den Wochenchart geht. Und von daher wäre ich hier eher in den entsprechenden kürzeren Zeitfenstern unterwegs. Hier im Tageschart kommt auch nochmal eine bearische Divergenz zum Tragen. Ja, Sie sehen es vielleicht, dass wir hier ein tieferes Hoch machen im Oszillator. Das war jetzt irgendwie nichts so. Im Oszillator, in der Stochastik. Und dass wir hier im Endeffekt ein leicht höheres Hoch gemacht haben im Preis. Also das ist so die Idee, die man hier auch mal mit beachten kann, was eher für das zweite Szenario spricht, nämlich dass der Euro etwas schwächer wird. So, jetzt müssen wir das hier ein bisschen weiter verschieben. Und dann haben wir diese Geschichte hier am Laufen. Also das wäre so die Idee, kann man über den Tageschart auch ganz gut verfolgen. Und tatsächlich könnte man hier noch ein einigermaßen vertretbares Chance-Risiko-Verhältnis rausarbeiten. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt die größte Strecke bekommen, sondern dass es alles relativ eng sich alles abspielt. Damit gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen. Und hier sind wir auch im Plan, im Endeffekt im Fahrplan. Es zeigt sich auch nochmal, nachdem wir hier das Bullish Engulfing in der letzten Woche hatten, dass wir hier direkt schon weiter anschließen. Wir kommen aus dem verkauften Bereich so langsam raus. Die beiden Linien überkreuzen sich hier schon mal. Und auch von den Kerzen, die sehen wir ja eine leichte Tendenz. Ja, ist jetzt nicht wirklich große Kaufpanik hier für den Dollar angesagt, aber der Dollar erholt sich eben. Und die Idee bleibt weiterhin hier offen, dass man da letztendlich, dass man damit rechnen darf, damit rechnen darf, dass es zumindest mal in den Bereich von 147, vielleicht 150 Yen zum Dollar kommt. Da muss man dort mal schauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da ein bisschen runterlaufen. Alternativ geht es direkt noch ein Stückchen hoch. Ich kann mir das am ehesten vorstellen. Ich wäre jetzt wirklich überrascht, wenn es nochmal hier nach unten läuft. Das wäre dann aber der Bereich von 136, 80, 137, sowas in dem Dreh. Darüber könnte man dann reden. So als Abwärtsziel, viel mehr Potenzial sehe ich da momentan nicht, einfach weil wir erstens noch massiv überverkauft sind und zweitens, weil dann schon der nächste Unterstützungsbereich wartet und dann, naja, je nachdem, wie lange es dauert, hat die 200-Wochen-Linie ins Spiel kommt, die vielleicht auch eine gewisse Bedeutung hat und dann vielleicht einen weiteren Haltepunkt auch anbieten könnte. Das Pfund zum US-Dollar. Ja, da der Dollar ja mittlerweile in all den Währungspaaren bislang, die wir uns angeschaut haben, etwas kräftiger wird, überrascht es nicht, dass auch hier das Pfund etwas zurückkommt. Ja, dass das Pfund mehr oder weniger auch hier den ganzen Zielbereich bei rund 1,34 auch angelaufen und vollendet hat. Wir sehen aktuell eben auch hier ein Spinning Top, ein Unsicherheitszeichen. Und die Idee vom letzten Mal bleibt eigentlich gültig und bestehen, dass es hier im Anschluss durchaus nochmal weiter runtergehen dürfte, auf die 1,30 vielleicht glatt und dann so ein bisschen hin und her pendelt, um so in den ganzen Bereich von 1,2850 sowas in dem Dreh zu kommen. Das wäre so der Favorit. Hier auch nochmal zu erwähnen, im Wochenchart die bearische Divergenz hier nochmal deutlicher zu sehen, die jetzt ja vielleicht dann nach oben aufgelöst wird, aber nichtsdestotrotz, irgendwie ist sie dann ja doch da. Und das kann eben so ein erster Indikator sein, dass einfach der Markt das nicht so nachvollzieht, wie im Endeffekt der Preis das hier andeuten könnte. Im Grundsatz sind wir aber auch hier mit dem britischen Pfund eher seitlich unterwegs. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die Schwäche des britischen Pfunds ist ja nach wie vor da und da wird sich jetzt auch nicht viel dran ändern, fundamental nicht, wo soll es herkommen. Und von daher auch von der technischen Seite würde ich sowas hier grundsätzlich immer als Erholung ansehen. Das bedeutet, dass wenn es eben für das Pfund schlecht läuft, wäre da oben der Bereich, wo wir gerade sind, also irgendwo bei 1,32, 33, 34, 35 von mir aus, wäre so ein Bereich, wo man tatsächlich auch über einen mittel- bis langfristigen Short nachdenken könnte, weil dann eben tatsächlich das Pfund erstmal ausgereizt ist von der Stärke her. Australischer Dollar zum US-Dollar. Auch hier der australische Dollar schwächt sich wieder etwas ab, wenn auch noch nicht ganz so stark wie das britische Pfund oder auch andere. Wir sehen jetzt hier kein Spinning Top, sondern aktuell sowas ähnliches wie ein Shooting Star, auch wenn hier der obere doch noch zu kurz ist. Aber wir sehen eben einfach, wir sind in dem Szenario wie eingezeichnet, dass wir hier hochgelaufen sind auf die 0,69. Ja, was haben wir hier im Hoch? 0,70 vielleicht sogar, 0,69. Da sehe ich es besser. Genau, 0,69, 0,8. Also sind wir relativ nah dran an dem ganzen Widerstandsbereich, kurz durchgestochen. Auch hier eigentlich ein neues Hoch gemacht, um von dort aus runterzukommen. Und das war eigentlich genau die Idee, die ich hier ja auch schon eingezeichnet habe. Deshalb bleibt es auch bestehen mit der Option, dass wir uns jetzt so langsam auf die 0,67 wieder nähern. Und wenn es eben wirklich einen Rutsch gibt für den australischen Dollar, dann sehen wir die 0,65. 0,66, 65, je nachdem, wie stark der Rutsch ist. Und dann sind wir im Endeffekt wieder voll im Takt, was einfach diese gesamte Seitwärtsbewegung, die wir schon seit 2023 haben, des australischen Dollars angeht. Von daher, wenn man sich das aus der Perspektive betrachtet, dass man eigentlich übergeordnet in der Seitwärtsbewegung ist, wir jetzt am oberen Rand angekommen sind, dann wäre auch jetzt die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das eigentlich der Einstiegspunkt wäre für einen mittel- bis längerfristigen Short Trade, der den australischen Dollar zumindest mal auf die 0,65, 80, 65 glatt, wenn nicht sogar 0,63 bringen könnte. Hängt natürlich von vielen Faktoren ab, klar, aber im Großen und Ganzen ist das Potenzial nach unten deutlich größer aus meiner Sicht, als dass es nochmal so einen richtigen Schub nach oben geben könnte. Und zu guter Letzt, was die Währungspaare angeht, wir sind dann nochmal beim Schweizer Franken, Dollar zum Schweizer Franken. Und hier, der Dollar ist am Kämpfen, wird aber müde. Ja, Sie sehen es, die Volatilität, die Größe der Kerze nimmt einfach immer weiter ab. Ja, also die Handelsspanne nimmt immer weiter ab. Wir sind hier gut unterstützt, offensichtlich bei 0,8350, Pi mal Daumen, so in dem Dreh. Und die Idee bleibt weiterhin, dass wir ausgehen von dem aktuellen Bereich, wo wir eben sind, also jetzt bei 0,85, mehr oder weniger glatt, dass wir hier weiter nach oben laufen können, 0,8680, sagen wir 0,87, das wäre so eine Möglichkeit, da haben wir so einen Widerstandsbereich, einen kleineren. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dort eben nochmal anlaufen. Die richtige Dollarstärke gegenüber dem Franken mag ich jetzt aber auch nicht wirklich erkennen. Der Dollar ist traditionell schwächer gegenüber dem Franken. Und auch hier steht dann die Frage im Raum, warum sollte sich das jetzt auf einmal ändern, wo doch die nächste Zinssenkung schon wieder spekuliert wird und am Ende der Franken ja nach wie vor halt eine sehr, sehr starke Währung ist, gegenüber letztendlich in allen Währungen, soweit ich das beobachte jedenfalls. Und dementsprechend wäre dieser Ausflug nach oben eher auch hier eine Gelegenheit, mal dann zu schauen, ob man den Dollar von dort aus lieber verkauft und den Franken favorisiert, um einfach eine weitere Abwärtsbewegung dann verfolgen zu können, die aus meiner Sicht durchaus realistisch ist. Damit gehen wir in die Rohstoffe und ja, Gold. Wir starten mit dem Gold und ich habe beim letzten Mal ja schon angedeutet, Gold könnte ein bisschen korrigieren, um dann nach oben zu laufen wieder, was offen gesagt auch wünschenswert und gesund wäre. Aber ich will mich ja nicht beschweren, Gold ist stark, Gold bleibt offensichtlich auch erstmal stark. Und ich hatte ja mal an anderer Stelle die 3.000 Dollar in den Raum gestellt oder mal so mich dazu hinreißen lassen, über die 3.000 Dollar zu sprechen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ja nicht so, dass das jetzt hier völlig unrealistisch wäre. Es ist natürlich schon noch eine gewisse Strecke. Wir stehen aktuell hier im Hoch bei 2.694,9, also sagen wir, rund 2.700 Dollar. Da fehlen noch etwas mehr als 10%. Ja, das ist schon mal ein Move nach oben. Aber wir sehen auch, dass Gold jetzt nicht unbedingt schüchtern ist und durchaus nochmal hier so einen Move hinlegen könnte. Die Frage ist allerdings, ob das jetzt völlig korrekturfrei stattfinden wird, was sehr erstaunlich wäre. Dann hätten wir nämlich so eine ungefähre Wiederholung des ganzen, der ganzen Bewegung vom Anfang März des Jahres bis zum Ende oder Anfang April, ja, wo wir dann von 2.100 knapp auf bis 2.460 im Hoch gekommen sind, also 2.450, so in dem Dreh, wo wir wirklich einen richtigen Move gemacht hätten. Und so eine ähnliche Situation, rund 500 Punkte, hätten wir dann nochmal geschafft. Ob das tatsächlich möglich ist, das sei mal dahingestellt. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir jetzt im Gold vielleicht noch ein bisschen hochlaufen, aber eigentlich prädestiniert dafür sind, nach unten nochmal zu laufen, nochmal zu korrigieren. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es jetzt direkt nochmal an die 2530 oder sowas geht, sondern dass wir irgendwo anders hängen bleiben, vielleicht 2600, 2611, um von dort aus hochzulaufen. Es wäre offen gesagt auch wünschenswert, weil es garantiert Marktteilnehmer gibt, die da sitzen und sich sagen, Mist, habe ich schon wieder verpasst, da einzusteigen. Und die jetzt einfach zu, ja, denen einfach der Mut fehlt, auch gerechtfertigt logischerweise, weil natürlich jetzt hier noch hinterher zu laufen, ist weniger sinnvoll, auch aus Risikogründen natürlich. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Markt einfach auf den Rücksetzer erwartet. Der darf dann gerne vom Markt auch aufgegriffen werden, ja, und idealerweise dann wieder mal nach oben getrieben werden. Sollte das nämlich nicht passieren, ist diese ganze Rallye auch in Frage gestellt, zumindest der letztere Abschnitt. Und dann ist Gold auch, oder wäre Gold auch deutlich überbewertet. Das muss man natürlich auch sehen. Deshalb ist es immer schwierig, jetzt hinterher zu springen. Aus meiner Sicht ist es immer besser, den Pullback abzuwarten, dann eben zu schauen, was dann passiert. Ob tatsächlich diejenigen, die es verpasst haben, das nutzen, um einzusteigen. Dann gehen wir ins Silber. Ja, Silber entwickelt sich auch positiv und hat eigentlich auch hier, ja, meine Idee outperformed. Die Idee war ja, dass es kurz nochmal ein bisschen runterläuft, um dann nach oben zu ziehen. Ja, dieser kurze Rücklauf, der war dann eher so auf Tagesbasis, wenn man will. Mit der Option, dass es eigentlich vielleicht sogar ein bisschen tiefer gehen könnte, so auf die rund 29 Dollar. Aber so weit ist es gar nicht erst gekommen. Wir sind jetzt im Bereich hier durch das Hoch durchzubrechen bei 31,85 vom März 24 und das eröffnet dann den Raum, um einfach, jetzt werde ich im ersten Rutsch auf, ja, im Endeffekt das ganz, ganz große Hoch zu gehen. Ich gehe mal den Monatschart, da muss ich soweit entsprechend hier hin und her gehen, auf das nächste wirklich große Hoch zu laufen, das sich dann hier irgendwo bei rund 34 Dollar zeigt. Aber Sie sehen es, bis zum Allzeithoch von 2011 mit rund 50 Dollar knapp. Ja, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Da hat das Silber noch einiges aufzuholen. Aber mit dem Sprung jetzt hier so an die rund 34, vielleicht 35 Dollar, wäre schon mal viel, viel, viel geschafft. Und der Weg tatsächlich für neue Höhen auch frei. Aber da muss es erstmal hinkommen und aus meiner Sicht ist es aber auch durchaus realistisch, diesen Bereich mal auch ins Auge zu fassen. So, kurz mal einjustieren. So, diesen Bereich halt ins Auge zu fassen um dann den Weg nach oben zu begleiten. Idealerweise kommt es nach dem Bruch des letzten Hochs, oder des vorletzten Hochs vielmehr, des höheren Hochs, dann nochmal zum Pullback, um dann halt das Silber nach oben zu führen. Wie weit der Pullback kommt, geht, das wird sich zeigen. Mein Favorit wäre tatsächlich eher das Ausbruchsniveau bei rund 32 Dollar. Muss man mal schauen, inwieweit der Markt das dann auch mitnimmt und umsetzt. Öl, da gehe ich schnell drauf ein, weil beim Öl sich letzten Endes nicht so wahnsinnig viel tut und ich habe Ihnen eher nochmal zwei weitere Werte mitgebracht. Ja, beim Öl, wir sind am unteren Bereich einer langfristigen, fast schon langjährigen Seitwärtsbewegung mit der Option, dass es tatsächlich noch ein bisschen weiter nach unten läuft. Das war ja auch die Idee, die ich beim letzten Mal schon mit angedeutet hatte. Jetzt deutet sich hier so ein bisschen an, dass wir sowas wie ein Dark Cloud Cover haben, auch wenn es jetzt nicht gültig ist, ja, weil es ja nur eine minimale Bewegung nach oben ist. Aber es zeigt sich im Endeffekt, wie schwach das Öl momentan ist. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir auf die 66 Dollar laufen, aber auch durchaus das Potenzial da ist, nochmal ein bisschen darunter zu gehen. 63, 4, also 64, 63 und wenn es ganz schlecht läuft, dann liegen wir dann irgendwo bei 62, was tatsächlich über die letzten Jahre betrachtet, zuletzt 2021 im November erreicht wurde. Aber es ist durchaus möglich, von dort aus kann ich mir aber auch vorstellen, dass ein gewisses Kaufinteresse auftritt. Es muss jetzt nicht eine super Rallye übergehen, aber der Bereich darf gerne halten. Und da muss man mal schauen, wie sich das Ganze dort weiterentwickelt. So, jetzt hat es noch länger gedauert, als ich dachte. Ich habe Ihnen mal zwei Rohstoffe mitgebracht, die ja immer wieder mal im Gebrauch sind. Und ich kann Ihnen nur sagen, ja, wenn Sie gerne mal einen Kaffee trinken, dann würde ich jetzt schon mal ein paar Pakete kaufen. Ja, denn Kaffee bricht aus. Ja, Sie sehen es, wir sind hier gerade wieder an dem letzten Hoch angekommen vom Februar 22, 260 Dollar. Da sind wir drüber. Und im Endeffekt, ich hatte ja irgendwann, man hatte hier einen Kaffee zuletzt besprochen, so im April. Und die Idee, und deshalb lasse ich jetzt nochmal drin, ist ja hier tatsächlich auch aufgegangen, dass es eigentlich so in Schwüngen, jetzt, ja, dass es hier in Schwüngen weiter aufwärts geht. Und jetzt hängen wir hier fest. Und die Frage ist, bricht der Kaffee jetzt direkt hier aus oder prallt er ab? Und das entscheidet die aktuelle Woche. Ja, das heißt, wenn der Kaffee abprallt und wir nochmal so einen Shootingstar sehen, dann wäre die Idee, dass es erstmal so ein bisschen runterläuft. Aber ich kann es nicht mir vorstellen, es wird ganz nach unten laufen, 231, 230 Dollar. Und von dort aus dann wieder hochzulaufen, wäre so eine Idee. Sollte die Woche jetzt stark enden, und das ist eben dann Freitag, dann zum Wochenschluss, dann ist der Weg erstmal nach oben frei und dann kann man mit einer gewissen Dynamik vielleicht 290, vielleicht sogar 300 Dollar ins Auge fassen, bevor dann die Korrektur idealerweise in diesen Gesamtbereich des Ausbruchsniveau kommt, um dann den Kaffee von dort aus wieder weiter nach oben zu bringen. Das ist so das, was man sich hier aus dem Kaffee mal mitnehmen kann. Die Preissteigerung hat sich schon über Wochen bzw. Monate angedeutet. Ja, und jeder, der sich den Kaffee kauft, steht ja immer wieder kopfschüttelt, dann vorm Regal. Und jetzt wissen Sie auch, wo es herkommt. Und das Gleiche gilt im Endeffekt auch für Kakao. Kakao ist, nachdem Ungeziefer, Schädlinge, Missernten, Naturkatastrophen jetzt nicht, aber na, die Natur spielt natürlich eine große Rolle damit bei. Ja, kurzum, seit Ernteausfall zuletzt, der Preis massiv nach oben gegangen ist, ja, von rund 4.300 die Tonne, dann auf rund 12.000 knapp zu laufen. Das ist schon mal ein Wort. Ja, eine knappe Verdreifachung in diesem Jahr, das merken Sie auch im Regal. Ja, auf einmal wird Schokolade dann wirklich wieder genossen und nicht einfach nur reingestopft. Und das sehen wir jetzt hier. Und wir sind hier im Preis einer 200-Tage-Linie angekommen. Auch hier sind wir dem Fahrplan eigentlich gefolgt. Und die Frage ist jetzt natürlich, schafft Kakao es jetzt wieder nach oben auszubrechen? Ja, also kurzum, diese Sequenz, Impuls, Korrektur, Fortsetzung des Impulses entsprechend aufzuzeigen. Oder geht es dann eher in die Richtung M-Formation? Das wird sich zeigen. Ja, Fakt ist, dieser große Impuls ist jetzt hier auskorrigiert. Und die 200-Tage-Linie ist hier eine gute Ausgangsbasis für weitere Anstiege. Und dann nenne ich zuerst mal die 9018 und dann die 9000, genau, die 9 oder knapp 10.000 so in dem Dreh. Das wären so Möglichkeiten, um mal zu gucken, wie stark der Kakao eben dann tatsächlich nochmal ist, um dann zu schauen, ob es tatsächlich an dieses Hoch nochmal rangeht bei rund 12.000 pro Tonne oder ob man dann vorher abdreht und dann sowas wie ein Doppeltop bildet oder so eine M-Formation. Das wird sich zeigen, aber aus meiner Sicht, wenn man sich positiv mit dem Kakao beschäftigen will, dann wäre das eine Möglichkeit, jetzt mal zu prüfen, inwieweit sich eine Position aufmachen lässt. Oder ja, wenn man sich einfach nur an Schokolade oder Kakaoprodukten erfreut, könnte man jetzt vielleicht nochmal sich ein paar Stücke in den Schrank legen, um dann nachher nicht allzu entsetzt zu sein über die Preissteigerung, die dann damit verbunden ist. Damit gehen wir in die Kryptos und wir starten wie immer natürlich mit dem Bitcoin. Und ja, jetzt muss man hier mal mein ganzes Gekrakel mal wieder rausnehmen. Wobei, ich will nochmal verweisen, wir hängen ja fest an dieser Abwärtstrendlinie und das zeigt eben in der aktuellen Woche, dass diese auch eine gewisse Bedeutung auch hat, offensichtlich, und auch dieser Dreh- und Angelpunkt vom Markt offensichtlich auch so gesehen wird. Nichtsdestotrotz, um das hier nochmal auch deutlich zu zeigen und zu sehen, muss man diese ganze Zeitnummer rausnehmen. Wir haben aktuell hier Mini-Spinning-Top. Und nochmal, das Spinning-Top kann in zwei Richtungen aufgelöst werden, ja, zwangsläufig nach oben und nach unten. Das wird sich zeigen. Wir hängen hier wirklich fest, 200-Tagen-Linie, Widerstandslinie hier aus der Abwärtstrendlinie. Und ob die jetzt ein bisschen weiter oder ein bisschen enger liegt, das sei mal dahingestellt. Fakt aber ist, dass offensichtlich diese Linie ihre Wirkung zeigt. Und aus meiner Sicht ist es momentan wirklich so, dass wir zunächst mal wieder mit den rund 60.600 rechnen können, vielleicht 60.000 glatt, sowas in dem Bereich, ist ja kein großer Schwung, um dann idealerweise nach oben auszubrechen. Das Szenario mit dem Ausbruch ist nach wie vor da und ich kann mir auch vorstellen, dass die Marktteilnehmer das auch bevorzugen, präferieren, idealerweise vielleicht nach einer kurzen Korrektur, was nochmal mehr Interesse reinbringen könnte, oder es geht direkt nach oben und dann könnte man schauen, ob wir die 70.000 dann wieder erreichen, ob wir nochmal auf die 73, 74, 75.000 kommen. Das wird sich dann zeigen, aber Fakt ist, wir sind momentan an so einem wichtigen Punkt und da sehen wir eben einfach, da ist der Markt am Kämpfen, ja, dann wird hart verhandelt. Wir sind vom Oszillator in der neutralen Zone, ja, weder überkauft noch überverkauft und dementsprechend ist halt auch wirklich schwer, hier irgendwo eine befriedigende Positionierung zu finden, wenn man auf Bewegung setzt. Wer als Langfristinvestor dabei sein will, das wird das natürlich ein bisschen anders beurteilen, aber wir gehen ja hier eher über die Schwünge und Schwünge lassen sich denn hier momentan nur in gewisser Weise ableiten und dementsprechend halt auch nur in kleineren Schwüngen darstellen. Damit gehen wir zum Ethereum. Ethereum ist deutlich schwächer als der Bitcoin. Ja, Ethereum, wenn man das ein bisschen verfolgt, und na, hier gibt es ja auch den Kollegen Fayers, der das immer mit begleitet, Abflüsse aus ETFs. Es ist momentan mit Ethereum nicht mehr ganz so einfach wie mit dem Bitcoin, dem ja auch viel Wertspeicher, viel Mystik schon nachgesagt oder damit verbunden ist. Da gibt es auch viele Liebhaber und Freunde. Bei Ethereum geht es eher um die, wie kann man das technisch einsetzen und könnte man daran eben profitieren, dass die Technik und all das, was damit verbunden ist, halt nochmal nochmal mit verbunden ist. Da geht es weniger um die Emotionalität und den Glauben als eben mehr um den rein kalten technischen Einsatz. Aus meiner Sicht, vielleicht sehen Sie es ähnlich, vielleicht sehen Sie es anders, können wir gerne mal diskutieren, aber na, so will ich die beiden mal voneinander unterscheiden. Wie geht es jetzt hier weiter? Im Endeffekt, wir hängen ja an der 200-Wochen-Linie fest. Wir sind ohne die 200-Tage-Linie gelaufen. Wir sind abgeprallt momentan von der 200-Wochen-Linie. Momentan sieht es danach aus, als ob es Ethereum schon noch bis nach oben schaffen könnte. Da fallen mal die 2880, 900, 3000 Dollar ins Auge. Ja, das ist so ein Widerstandsbereich. Dann kann ich mir aber vorstellen, dass die 200-Tage-Linie dann schon so ein bisschen bremst. Ja, das muss ja sich entscheiden sein. Aber dass zumindest mal Ethereum wieder ein bisschen runtertaucht, um dann idealerweise wieder nach oben zu laufen. Das ist das Szenario, das sich hier jetzt am ehesten ableiten lässt, wenn man hier dieser positiven Bewegung der letzten und auch vorletzten Woche entsprechend Rechnung tragen möchte, dann wäre das Potenzial, würde auch passen, hätte man hier sowas Ähnliches wie eine Flagge, ich will jetzt hier keine Flagge draus interpretieren, Aber Sie sehen es, dann hat man eben so eine gewisse Abwärtsbewegung, so einen Abwärtstrendkanal. Wobei so ein richtiger Abwärtstrend ist es halt jetzt auch nicht. Ja, es ist halt so ein bisschen seitwärts verschoben, dann nach unten gekippt, um dann weiter seitwärts zu laufen. Also könnte man es am ehesten beschreiben, was jetzt aber nicht wirklich eine offizielle Formation ist an der Stelle. Ja, damit haben wir es im Endeffekt schon für Fast and Forex zwei Rohstoffe nochmal neu mit da reingebracht. Vielleicht ist es was ganz Spannendes. Ich finde es grundsätzlich immer ganz interessant, mal so zu sehen, was heißt eigentlich unser Alltagsverhalten, wo kommen denn eigentlich mal die Preise her, die einen dann erstaunen und ja, einen vielleicht versagen, dann genieße ich den Kaffee und stürze ihn nicht gleich wieder runter. Ja, auch sowas ist natürlich eine Möglichkeit. Und dementsprechend finde ich es mal ganz, ganz spannend und auch ganz amüsant im Endeffekt, das mal so mit da reinzubringen. Ich hoffe, Sie können sich was davon mitnehmen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Montag mit der Marktwoche. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und natürlich erfolgreiche Investments. Ihr Wieland Alt.